Herzlich willkommen zur neuen Folge des Bild der Wissenschaft Podcast. Heute geht es um das Thema die Physik des Fußballs.
Bild der Wissenschaft Podcast.
Um die Flugbahn eines Balls zu beschreiben, braucht man eine mathematische Formel, die leicht eine halbe Schultafel füllt. Und auch sonst steckt dieser Sport voller Physik und Mathematik, sagt Metin Tolan von der Technischen Universität Dortmund. Eigentlich beschäftigt sich der Experimentalphysiker mit ganz anderen Phänomenen. Doch König Fußball hat es ihm angetan. Er hat dazu bereits ein Buch veröffentlicht und jetzt zur Weltmeisterschaft auf YouTube sogar eine Vorlesungsreihe gestartet. Darin erklärt er nicht nur, wie Bälle fliegen, sondern auch, warum wir uns glücklich schätzen können, dass Fußball ein ungerechter Sport ist. Herzlich willkommen, Herr Tolan. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo. Es freut mich auch.
Ja, zur Weltmeisterschaft haben Sie jetzt tatsächlich eine Vorlesungsreihe für Ihre Studenten auf YouTube gestartet und es kommt noch besser. In die aktuelle Experimentalphysik-Klausur werden Sie eine Fußballaufgabe einbauen, die den Studenten 5 Zusatzpunkte bringt. Also Hand aufs Herz, es gibt ja viele fußballbegeisterte Menschen, aber wie sind Sie darauf gekommen, sich damit wissenschaftlich zu beschäftigen?
Ja, vielleicht, also ich habe meinen Studierenden das schon erklärt, also die studieren ja jetzt nicht irgendwo. Sie sind nicht an irgendeiner Universität, sie sind an einer Universität in Dortmund. Also sozusagen, wo das Herz des Fußballs schlägt. Und deswegen müssen einfach Studierende, die an der TU Dortmund studieren, auch im Fußball eine gewisse Grundausbildung erhalten. Und das ist meine Motivation gewesen. Und um eben die Motivation auch hochzuhalten, diese Vorlesung zu verfolgen, habe ich eben 5 Zusatzpunkte für die Klausur ausgelobt, damit man auch ein bisschen sich die Sachen anguckt und vielleicht ein bisschen auch verinnerlicht. Die Sache ist natürlich schon ernst gemeint, denn das ist richtige Physik, die wir da machen. Da kommen auch mal Formeln vor. Das ist schon so. Aber natürlich möchte ich die Studierenden auch nicht zu sehr quälen. Wer also kein Fußballfan ist, der kriegt halt einfach keine Zusatzpunkte. Das macht ja auch nichts.
Na gut, vielleicht machen sogar die Fußballbegeisterten dann da trotzdem mit. Hier, können Sie abschätzen, wie hoch ist denn der Anteil der Fußballbegeisterten bei Ihnen so im Vorlesungssaal?
Also im Vorlesungssaal, ich glaube, der Anteil der Fußballbegeisterten hier in Dortmund ist, ich würde bestimmt auf 80% gehen wollen. Also das sehen Sie immer, dass da Leute manchmal in Trikots sitzen. Naja. Dass, wenn Sie mal so ein bisschen so Gesprächsfetzen hören, dann geht das schon um das Spiel am letzten Wochenende oder um ein Europapokalspiel. Also die Fußballbegeisterung, die ist hier schon ziemlich groß.
Okay, tatsächlich auch im Hörsaal. Als ich jetzt zum ersten Mal von der Physik des Fußballs hörte, dachte ich, so geht's wahrscheinlich vielen als erstes an die Bananenflanke. Und tatsächlich habe ich die dann auch bei Ihnen quasi im Vorlesungsverzeichnis gefunden. Da geht es ja darum, dass ein Ball so stark angeschnibbelt wird, dass auf einer krummen Flugbahn um die Verteidiger idealerweise ins Tor reinfliegt. Und das scheint recht kompliziert zu sein, wenn man es anschaut. Und ich habe gesehen, bei Ihnen in der Rubrik, wie fliegt der Fußball? Jetzt ist das auch der letzte Punkt. Also scheint einiges dahinter zu stecken. Aber trotzdem wage ich jetzt ganz am Anfang mal die Frage, ganz kurz, wie funktioniert eine Bananenflanke?
Ja, also eine Bananenflanke funktioniert so, wie Sie das vielleicht auch kennen. Sie müssen den Ball, wie man ja sagt, anschneiden. Sie müssen den in Rotation versetzen. Und dann beschreibt der Ball tatsächlich eine gebogene Flugkurve, also eine bananenförmige Flugkurve. Und das liegt daran, dass wenn der Ball sich durch die Luft bewegt, dann ist es so, dass die Luft den Ball umströmt. Und diese umströmende Luft, die reißt irgendwann mal hinter dem Ball ab und es bilden sich Wirbel. Und diese Luftwirbel sorgen zunächst für den Luftwiderstand. Kennt man ja, Luftwiderstand. Aha. Und wenn der Ball sich dreht, dann ist es so, dass diese Luftwirbel nicht mehr gleichmäßig sich ablösen, sondern an der einen Stelle werden die weiter um den Ball herumgeführt als an der anderen Stelle. Das heißt, diese Luftwirbel lösen sich in einem bestimmten Winkel ab. Und dieser Winkel ist es nun. Dieser Winkel sorgt dafür, dass wir auch eine Kraft sozusagen senkrecht zum Ball haben. Und jetzt kennt man vielleicht noch aus der Schule Aktio gleich Reaktio. Zu jeder Kraft gibt es eine Gegenkraft.
Jawohl.
Das heißt, die Kraft, die auf die Luftwirbel übertragen wird, die Gegenkraft dazu ist dann die sogenannte Magnuskraft, die den Ball senkrecht zur Flugrichtung ablenkt. Weil die Luftwirbel jetzt in einem bestimmten Winkel abgelenkt werden und nicht mehr gleichmäßig sich hinter dem Ball befinden und nur für den Luftwiderstand sorgen. Wenn Sie die Bananenflanke so machen, dass Sie dem Ball nicht sozusagen eine Rotation mitgeben, dass er um eine senkrechte Achse rotiert, sondern um eine waagerechte Achse, dann kriegen Sie sowas, was Sie vom Tennis kennen, Topspin und Backspin.
Okay.
Und beim Ball ist es so, bei einem Fußball, wenn Sie besonders weit schießen wollen, dann müssen Sie dem Ball einen leichten Rückwärtsdrall mitgeben. Dann sorgt nämlich der Bananenflankeneffekt dafür, dass der Ball sogar aufsteigt. Und das ist zum Beispiel etwas, was Sie auch beobachten können. Schüsse, die besonders weit gehen, die haben alle immer einen leichten Rückwärtsdrall. Das ist relativ kompliziert. Das ist relativ kompliziert. In Worten ist es noch komplizierter, als wenn man ein paar Bildchen zeigen kann. Das ist relativ kompliziert. Und deswegen ist es tatsächlich erst der dritte Teil in meiner Rubrik, wie fliegt ein Fußball durch die Luft. Der erste Teil ist einfach ohne alles, die normale Wurfparabel. Der zweite Teil ist Luftwiderstand. Den muss man dazu natürlich ein bisschen verstanden haben. Und erst im dritten Teil kann man sich dann über die Bananenflanke Gedanken machen.
Ja, aus guten Gründen. Die haben ja auch charmanterweise so Ausschnitte von Fußballspielern damit drin. Wissen Sie zufällig, wie schwierig ist es, diesen Punkt zu treffen? Also gibt es dafür ein Maß oder eine Wahrscheinlichkeit oder was Mathematisches?
Also man kann mathematisch sich tatsächlich ausrechnen, wie sie sozusagen die krummste Bananenflanke schlagen können. Also das kann man sich ausrechnen. Und zwar müssen Sie den Ball 70% von der Mitte entfernt treffen. Wenn Sie ihn genau in der Mitte treffen, dann bewegt er sich gerade. Wenn Sie ihn ganz am Rand treffen, dann dreht er sich nur, aber bewegt sich nicht nach vorne. Und das Optimum ist wirklich 70% von der Mitte entfernt. Dann dreht er sich einerseits schnell und er bewegt sich auch noch nach vorne. Und beide Effekte sorgen für diesen Bananeneffekt, das nach vorne bewegen und das gleichzeitige Drehen. Und das kann man sich mathematisch ausrechnen. Die Spieler scheinen eine Intuition dafür zu haben, denn das sehen sie auch, dass ungefähr da so der Auftreffpunkt ist, wenn sie so super Zeitlupenaufnahmen sich angucken.
Das heißt, die Hand im Fuß, oder wie man so sagt, oder? Die es besonders gut können wahrscheinlich, denn das ist ja wahrscheinlich ein Quadratzentimeterchen, das ich dann da treffen muss, oder?
Ja, das ist also dieser optimale Punkt, ja. Gut, wenn sie ein bisschen daneben sind, geht's dann ja natürlich auch noch. Das geht dann nur nicht so schön. Ja, aber ich glaube, bei den Spielern ist es einfach Training. Die probieren das einfach aus und dann sehen sie, oh, so funktioniert das am besten, also treffe ich da nochmal. Das ist einfach Training. Ich meine, das ist ja deren Beruf auch bei den Profis. Das heißt, die machen das dann einfach 1000 Mal. Haben ja sonst nichts zu tun, hätte ich jetzt fast gesagt.
Ja, aber manche Spieler gehen da durch die Decke. Ne? Ich kenne noch Manfred Kals, HSV, Bananenflanke. Dann gab es den Roberto Carlos, Bananenflanke. Das sind so Legenden irgendwie. Die haben es dann wohl besonders drauf. Und natürlich habe ich auch das habe ich bei Ihnen aus dem Vorlesungsskript abgespickt oder rausgespickt, der schnellste Schuss. Ja. Dumme Frage, wie schnell kann so ein Fußball denn werden, wenn man es richtig drauf hat?
Also das kann ich Ihnen schon mal gleich beantworten. Also so bei 130 ist Schluss. Ne? Also ich rede jetzt allerdings von einem Ball, der vorher ruht, also ein Freistoß. Ne? Ja. Sie haben einen ruhenden Ball und da ist so das Maximum 130. Schneller geht's einfach nicht. Das können Sie sich von der Physik her ausrechnen. Ganz grob kann man so argumentieren, das Allerbeste, was Sie physikalisch überhaupt schaffen können, das ist das physikalische Maximum, ist, dass der Ball die doppelte Geschwindigkeit des Fußes hat, der ihn trifft. Das ist das Maximum.
Okay.
Und wenn Sie jetzt laufen, wenn Sie anlaufen, bewegen sich ja Ihre Beine doppelt so schnell wie Ihr Körper, weil Ihr Fuß muss ja nach vorne und nach hinten sich bewegen. Ne? Ja. Ganz grob jetzt gesprochen.
Ja.
Das heißt, wenn Sie einen wirklich kräftigen Schuss machen wollen, dann müssen Sie auch schnell anlaufen. Das wissen Sie ja auch. Und dann können Sie maximal die vierfache Anlaufgeschwindigkeit erzielen. Und so eine Anlaufgeschwindigkeit, ja, kriegen Sie ungefähr 30 Kilometer pro Stunde hin. 30. Also okay. das schaffen Sie schon. Ah, ja. 30 mal 4 gibt ungefähr 120. Natürlich stimmt das nicht ganz, weil mit der Analyse können Sie aus dem Stand nicht schießen. Aber je schneller Sie anlaufen, desto besser wird diese Abschätzung. Und das sind auch ungefähr die Geschwindigkeiten, die Sie messen können, wenn Sie richtig messen. Sie finden im Internet auch Schüsse mit 190 und 210 und 300 und was da nicht alles steht.
Okay, ja, aber
das können Sie alles vergessen. Das geht physikalisch nicht. Und wenn Sie es aber genauer machen, wenn Sie auch noch berücksichtigen, dass man ausholen kann und wenn Sie all diese Effekte berücksichtigen, wenn Sie aber dann gleichzeitig berücksichtigen, dass so ein Schuss kein ideal elastischer Stoß ist, wie ich es im Maximum annehme, Sie kommen immer irgendwo bei 130 raus.
Ja, die Verdopplung der Geschwindigkeit des Balls, die kommt durch die Elastizität des Balls zustande? Oder wie ist das dann zu verstehen? Nee,
die kommt dadurch zustande, dass das Masseverhältnis von Fuß und Unterschenkel zu Ball so ist, dass der Fuß und der Unterschenkel viel schwerer sind als der Ball.
Ah.
Dadurch kommt das zustande. Und dabei gehe ich schon davon aus, die zwei haben sie schon dann, wenn sie einen ideal elastischen Ball annehmen.
Ja. Und der ist es nicht.
Der ist es bei weitem nicht. Oh. Und wenn der Ball nicht elastisch ist und wenn Sie dann auch noch berücksichtigen, dass der Unterschenkel und der Fuß im Vergleich zum Ball zwar sehr schwer sind, aber nicht unendlich schwer, dann kriegen Sie sogar raus, dass es nur 1,3 mal die Geschwindigkeit des Fußes ist. Aber wenn Sie natürlich schießen, können Sie auch noch ausholen. Das können Sie auch noch machen. Das kann man auch berücksichtigen. Auch da kommt eine ähnliche Formel raus, wenn man das berechnet. Und Sie können dann messen, ja, wie schnell können Sie denn ausholen? Wie schnell kann denn Ihre Fußspitze werden? Auch da kommt raus, Ihre Fußspitze kann maximal so 100 km/h schnell werden. Viel schneller kriegen Sie das nicht hin. Das ist durch Ihre Muskeln begrenzt.
Ja, Bewegungsapparat des Menschen hat dann irgendwo sein Limit, ne?
Genau. Und wenn Sie das mit 1,3 wieder multiplizieren, weil das kriegen Sie auch raus, wenn Sie diese Bewegung mit berücksichtigen, kommen Sie wieder auf 130. Sie können sich also drehen und wenden, wie Sie wollen. Sie kommen immer nur auf 130.
Es wird nicht schneller.
Und das ist auch die Geschwindigkeit, die man maximal bisher so gemessen hat. Andreas Möller zum Beispiel bei dem entscheidenden Elfmeter im EM-Halbfinale 96.
Aha.
Da hat er den letzten Elfmeter ja im Elfmeterschießen gegen England geschossen. Da hat er den Ball ja einfach in die Mitte reingedroschen. Den hat man gemessen mit so 133 und der gilt als der schnellste Schuss, der seriös gemessen wurde.
Und der quasi aufgrund seiner Geschwindigkeit unhaltbar war, oder?
Ja, ich meine, schauen Sie, wenn Sie da so nur mit 100, 133 so ein Schuss auf Sie zukommt, den hat er einfach in die Mitte reingedroschen. Der Keeper ist irgendwie zur Seite gesprungen, weil das ja Torhüter immer machen, was ich ja für einen Fehler halte. Aber das kommt noch in meiner Rubrik, wenn ich über das Elfmeterschießen spreche.
Oh ja, das gibt's auch noch, genau. Aber ich bleib gerne noch mal bei den Maximalleistungen, wo wir gerade dabei sind. Wie weit fliegt denn so ein Ball maximal nach Ihren Berechnungen?
Ja, so ein Fußball, wenn man das gut macht und dann den richtigen Winkel trifft, also vielleicht da nur als kleine Erklärung, wenn man den Luftwiderstand mit berücksichtigt, dann sinkt der optimale Abschusswinkel von 45 Grad auf so 36 Grad oder 36,5 Grad. Denn das hat man vielleicht schon mal gehört, dass man unter 45 Grad am weitesten schießen kann.
Ja, das ist kennt vom Kugelstoßen. Das haben uns unsere Lehrer damals immer in den Kopf gezimmert. Bitte das, 45 Grad.
Das stimmt. 45 Grad ist auch der Abwurfwinkel, der die größte Schussweite gibt, ohne Luftwiderstand. Ohne Luftwiderstand. Mhm. Das muss man immer wissen. Ohne Luftwiderstand gilt das auch. Übrigens ist das beim Kugelstoßen auch nicht ganz richtig, weil sie stehen auf ungefähr knapp 2 Meter Höhe und dann haben sie gar nicht die Wurfparabel von Höhe 0 auf Höhe 0, sondern sie werfen ein bisschen nach unten. Beim Kugelstoßen ist es ungefähr 40 Grad. Also das nur am Rande für einen Lehrer, falls Sie den mal wieder sehen.
Ja. Doch.
Also 45 Grad ist sie, wenn sie von 0 auf 0 gehen. Also wenn Sie zum Beispiel einen Schuss machen würden im luftleeren Raum. Der Luftwiderstand, der halbiert Ihnen fast Ihre maximale Schussweite. Also wenn Sie vielleicht einen Schuss ohne Luftwiderstand so, 90 Meter weit schießen können, dann können Sie mit Luftwiderstand mal gerade 45 Meter weit schießen, bis 50 Meter weit. Und das ist ja auch so. So ein Torwart, wenn der so einen Abstoß macht, dann kommt der ja mal so über die Mittellinie rüber. Genau. Ein bisschen weiter als Mittellinie. Der schießt ja nicht bis ins andere Tor.
Ja.
Ohne Luftwiderstand könnte er bis ins andere Tor schießen.
Ja, also im Vakuum ginge das.
Im Vakuum ginge das. Also der Luftwiderstand macht eine Menge aus. Deswegen, der Flug eines Fußballs ist schon sehr komplex.
Ja, darum beschäftigen Sie sich auch als Physiker damit. Aber ich finde es trotzdem erstaunlich, dass gut so ein kleines Objekt, hätte ich jetzt so gedacht, also ist jetzt keine Windschutzscheibe von einem Auto, es geht ja nicht um den CW-Wert, aber dass es doch so viel ausmacht, so rein intuitiv. Ja.
Ja, das hat ein bisschen was auch damit zu tun mit den Geschwindigkeiten, über die man redet. Also so ein Fußball wird so mit 100 Kilometer pro Stunde abgeschossen und man definiert dann in der Strömungsmechanik eine sogenannte Reynolds-Zahl. Aha. Und dadurch bewegt sich der Fußball leider gerade in einem Gebiet, was kompliziert ist.
Ja, das, mathematisch,
also,
oder?
Was mathematisch kompliziert ist, da spielt auch die Viskosität der Luft eine Rolle, also die Zähigkeit.
Ja, ja.
Ja, also solche Größen spielen da eine Rolle. Auch der Radius des Körpers, der da durch die Luft fliegt, ne, spielt da eine Rolle. Und da ist dann leider ein Fußball wirklich schlecht für den Theoretiker.
Lass mich raten, ein sehr kompakter Golfball ist eine einfachere Geschichte, oder?
Der ist etwas einfacher, das stimmt, aber jetzt auch nicht so viel einfacher, weil die Umströmung eines Golfballs wiederum, die ist nicht ganz einfach. Also was wirklich einfach ist, ist beim Kugelstoßen eine 7,25 Kilo Kugel, ja, da können Sie Luftwiderstand vergessen.
Ja, das geringe ist also, Geschwindigkeit, ja, hohes Gewicht.
Was auch wieder relativ einfach ist, ist ein Tischtennisball. Weil da spielt der Luftwiderstand eine riesige Rolle im Vergleich zum Gewicht des Balles.
Oh,
das,
ja,
können Sie als Physiker auch wieder gut behandeln. Also, wenn Sie aber den Luftwiderstand in der Größenordnung der Schwerkraft haben, und das ist das Problem, der Luftwiderstand ist in derselben Größenordnung wie die Schwerkraft, für die Geschwindigkeiten, die beim Fußball eine Rolle spielen, dann wird's kompliziert. Dann können Sie nämlich nicht das eine gegenüber dem anderen vernachlässigen und, wie der Physiker sagt, Störungsrechnung anwenden. Das können Sie nicht. Und dann sind Sie auf dem Computer angewiesen.
Ja, es ist witzig. Also bei allen Dingen, die ich so angeschaut habe, die Sie beim Fußball so betrachten, es ist immer komplizierter, als man denkt, also offensichtlich. Und es geht ja dann eben nicht nur um die Mechanik, ne, und die Bewegung, sondern auch um die befasst sich auch mit dem ganzen Drumherum, das auch unglaublich kompliziert ist. Zahl der Spieler auf dem Feld, wie berechnet man das, was ist da sinnvoll und so weiter. Und dann beschäftigen sie auch mit Strategien. Also zum Beispiel auch der Frage, wie man Elfmeter gewinnt. Ich weiß nicht, ob man das Strategie nennen kann, aber sie beschäftigen sich mit der Frage, wie man mit dem Elfmeter gewinnt. Grundsätzlich müssten die Trainer bei Ihnen Schlange stehen, oder?
Nö, das tun sie nicht. Ich vermute mal, dass sie das vielleicht gar nicht wissen, dass ich das tue. Oder die Ausführungen sind ja auch relativ kompliziert. Also schauen Sie, meine Lieblingssendung im deutschen Fernsehen, ich habe eine klare Lieblingssendung im deutschen Fernsehen zum Leidwesen meiner Frau.
Die heißt?
Doppelpass.
Ach ja.
Und das Sensationelle an dieser Sendung ist, finde ich, da reden wirklich Leute 2,5 Stunden über Fußball, als ob es das Wichtigste in der Welt wäre, mit einer Ernsthaftigkeit, das finde ich sensationell.
Ja, ja.
Und
ist es ja auch.
Der Inhalt ist allerdings, sagen wir mal, mäßig intellektuell, würde ich sagen. Ja, also, und ich glaube, das ist ein so großer Kontrast zu dem, was ich zum Beispiel in der Vorlesung mache, dass da ist einfach das Gap zu groß dazwischen.
Ja. Dennoch kriegen Sie gelegentlich Anrufe von Fußballprofis, Trainern.
Ich hatte tatsächlich mal ein Gespräch mit Marco Bode, der hatte wohl irgendwas mal auf YouTube gesehen und der hat sich wirklich mal informiert und gesagt, oh, das sind ja interessante Sachen, also das hatte ich tatsächlich mal.
Ach ja, also doch, der Anruf kam. Aber jetzt mal die Frage, wie gewinnt man denn jetzt einen Elfmeter mal auch?
Sie meinen Elfmeter schießen, ne?
Ja, ein Elfmeter schießen, genau, das natürlich.
Ja, natürlich. Also es gibt zwei Sachen, die ich da tun würde, also die ich wirklich verändern kann. Also ich habe ja im Training vielleicht rausgefunden, eine Reihenfolge der Schützen. Also ich kenne den besten Schützen und den schlechtesten Schützen von meinen 5 Schützen.
Aha.
Und da ist es ganz klar, dass man den schlechtesten anfangen lassen muss. Und dann den zweitschlechtesten und den allerbesten brauche ich auf Position Nummer 5. Das können Sie mathematisch durch Strategieüberlegungen rauskriegen. Wir gehen immer dabei davon aus, dass von Schuss zu Schuss der Druck etwas steigt.
Ja.
Wenn Sie da Roboter haben, die würden das alles immer gleich machen. Aber von Schuss zu Schuss wird der Spieler ja ein bisschen nervöser.
Ja.
Und wenn Sie das mit einberechnen, dann brauchen Sie auf der 5. Stelle wirklich den stärksten Spieler, den sichersten Schützen.
Ja, das hat ja viel mit Psychologie zu tun, aber mathematisch, warum ist das so? Fang schwach an, werde stark, oder?
Ja, mathematisch ist es so, dass, also ich kann Ihnen das mal mit zwei Zahlen erklären. Also es geht letztlich darum, wann ist das Produkt zweier Zahlen, die die gleiche Summe haben, am größten. Mhm. Also Beispiel, ja, als Summe nehmen wir mal 8, 1 und 7. 1 mal 7 ist 7. 2 und 6, 2 mal 6 ist 12. 3 und 5, 3 mal 5 ist 15, 4 und 4 ist 16. Mhm. Und dann geht es symmetrisch runter. Also wenn diese beiden Zahlen gleich groß sind, dann ist das Produkt am größten. Und hier geht es einfach um Trefferwahrscheinlichkeiten. Und das läuft letztlich auf dieses Problem hinaus, dass diese Trefferwahrscheinlichkeiten alle ungefähr gleich sein müssen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle 5 treffen, am höchsten.
Jawohl, ja.
Mathematisch gesprochen. Ja. Das steckt da mathematisch dahinter. Das ist auch relativ kompliziert. Deswegen wissen das die Leute nicht. Die Trainer sagen immer, nein, ich brauche doch als erstes den stärksten Schützen. Der muss doch für eine gewisse Sicherheit sorgen. Ja, dann sind die anderen doch sicherer. Naja, wenn der erste Schütze trifft, dann hat sich die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Mannschaft das Elfmeterschießen gewinnt, lediglich um 6% erhöht. Aha. Das ist nicht so viel. Also der kann gar nicht die Nervenlast von den anderen eigentlich nehmen. Das ist ein Mythos. Aber dann sagen die Leute, ja, aber der Fünfte kommt doch manchmal gar nicht mehr dran. Ja, aber wenn er dran kommt, dann haben sie ein Problem, wenn sie da den Schwächsten hinstellen.
Ja, definitiv.
Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, die ich machen würde, ist, ich würde spezielle Elfmeterschießschuhe für meine Spieler versuchen zu konstruieren. Mhm. Und zwar Elfmeterschießschuhe, das sind Schuhe, die sind besonders schwer. Damit, aber mit denen sollen die natürlich noch laufen können, das ist klar. Ja. Aber die haben ein größeres Gewicht als die normalen Schuhe. Denn bei der Schussgeschwindigkeit kommt es eben gerade auf das Gewicht auch des Fußes und des Unterschenkels an.
Wie besprochen, genau.
Und wenn ich das Gewicht vergrößern kann, wird der Schuss schneller. Und wenn der Schuss nur ein paar Kilometer pro Stunde schneller ist, ist es vielleicht der Unterschied, ob der Torhüter ihn mit seinen Fingerspitzen noch erreicht oder nicht. Also das ist auch das letzte Quäntchen, was Sie rausholen könnten, wäre, indem Sie spezielle Elfmeterschießschuhe sich bauen lassen von Adidas oder wem auch immer. Mhm. Und den als Auftrag geben, machen Sie die besonders schwer. Die würde ich mir natürlich nicht im Spiel anziehen, weil schwere Schuhe bedeutet, dass die Kondition ihrer Spieler aber ganz schnell runtergeht.
Ja, aber
Aber es ist nicht verboten, nach den Regeln die Schuhe zu wechseln vor dem Elfmeterschießen.
Und genug Zeit bleibt allemal und viel laufen muss man auch nicht.
Ja. Stellen Sie sich mal vor, allein den psychologischen Effekt, wenn die Mannschaft plötzlich die Schuhe wechselt. Ja. Dann hat die andere Mannschaft doch schon verloren, weil die sich denken, oh, was haben die denn da für Wunderschuhe?
Gut, bei der nächsten Weltmeisterschaft ist dann der Vorteil wieder ausgeglichen, kann man annehmen.
Möglicherweise, aber physikalisch auch, wenn sie da wirklich schwerere Schuhe hätten, können sie ein bisschen schneller schießen und das bisschen kann den Unterschied ausmachen. Die beiden Sachen würde ich machen.
Ja, wunderbar. Also der Appell an alle Schuhhersteller dieser Welt, machen sie ihre Schuhe schwerer.
Die Schuhhersteller machen genau das Gegenteil, weil die natürlich sagen, die Kondition der Spieler soll nicht leiden. Also auf die Idee ist natürlich noch keiner gekommen, Schuhe auch besonders schwer zu machen.
Ja, das ist sehr charmant. Also wie schwer müssen dann so Schuhe sein? Also im Feld, Sie hatten, glaube ich, hatten Sie schon eine Zahl genannt, einen Prozentsatz?
Nee. So schwer, wie es geht.
So, okay, so schwer, wie es geht, klar.
So schwer, wie das die Spieler noch aushalten. Und es darf ja nicht auf die Anlaufgeschwindigkeit gehen, weil von der hängt es ja auch ab, wie wir vorhin gesagt haben. Ne? Das müsste, glaube ich, eine Mannschaft individuell ausprobieren. Jeder Spieler müsste möglicherweise seine eigenen Elfmeterschießschuhe durch ausprobieren hinkriegen. Aber kann man doch machen. Ich meine, das sind ja Profis. Das ist ja deren Job, das zu tun.
Ach, wer weiß. Ich bin gespannt, vielleicht kommt das ja noch. Wir dürfen wirklich gespannt sein. Eine völlig andere Sache kam mir noch in den Kopf. Normalerweise befassen sie sich ja mit einem ganz anderen Thema, Synchrotronstrahlung, die man in Teilchenbeschleunigern, wie es landläufig so heißt, erzeugt. Ja. Damit erforschen sie Proteine, Zellmembranen, andere Materialien, kann man sich damit anschauen. Da dachte ich mir, gibt es da eine Parallele, oder ist jetzt an den Haaren herbeigezogen, ich versuch's mal, gibt es da eine Parallele zum Fußball, weil in der Synchrotronstrahlung da, gut, fliegen ja letztlich auch Elektronen irgendwie und werden um die Kurve gebogen, aber
Also da eine Parallele zu konstruieren, oh mein Gott, ist natürlich eine gute Idee, die Sie da haben. Also mir fällt nur folgende Parallele ein.
Ja.
Also eine Parallele ziehe ich auch manchmal. Also zum Beispiel gibt es in Hamburg den größten Röntgenlaser der Welt. Das ist eine riesige Maschine, die auch Röntgenstrahlung erzeugt, sowas ähnliches wie Synchrotronstrahlung, nur mit ganz, ganz kurzen Pulsen.
Ja.
Mit sogenannten Femtosekunden-Pulsen. Das ist also Femtosekunde, das ist ein Millionstel einer Milliardstel Sekunde.
Ja, ich kenne es vom Femtosekundenlaser, da habe ich es mal gehört.
Genau. Und da kann man sich natürlich fragen, wozu braucht man das überhaupt? Ja, wenn Sie Femtosekundenpulse mit Röntgenstrahlung haben, dann können Sie prinzipiell chemische Reaktionen während der Reaktion beobachten. Dann können Sie chemische Filme aufnehmen. Im Augenblick machen wir Chemie so, ja, indem wir Substanz A haben, Substanz B haben, wir kippen sie zusammen und kriegen Substanz C raus. Wir wissen aber nicht, was dazwischen passiert. Das wäre so jetzt, wenn Sie das jetzt auf das Fußballspiel übertragen, Sie pfeifen das Spiel an und am Ende teilt man Ihnen das Ergebnis mit.
Okay, jawohl. Ja.
Ja?
Ja.
Und mit diesem Röntgenlaser wollen wir das Spiel sehen. Da wollen wir dieses interessante Spiel sehen. Ja, das ist beim Fußballspiel, können wir das Spiel sehen. Im Augenblick das Spiel der Chemie wollen wir mit dem Röntgenlaser sehen. Mhm. So kann man sich das klar machen. Deswegen braucht man einen Röntgenlaser, weil sonst bräuchten Sie sich ja kein Fußballspiel anzugucken. Ja, weil wenn wir da sonst nichts lernen. Also sonst können Sie auch einfach das Ergebnis am nächsten Tag lesen. Mhm.
Kurzfrage, nicht, dass wir jetzt in die Röntgenphysik hier rein wollen, aber gibt es das schon? Wird das schon gemacht?
Ja, man ist dabei. Man ist wirklich dabei. Das ist sozusagen aktuelle Forschung. Man ist da sehr, sehr weit schon und die Maschine in Hamburg ist einfach fantastisch.
Das ist auch Ihr Beritt, also Sie befassen sich genau damit auch, ne?
Wir sind auch bei dem Röntgenlaser mit unseren Experimenten aktiv. Das können Sie gar nicht, ich hätte fast gesagt, das können Sie gar nicht verhindern, wenn Sie im Bereich der Synchrotronstrahlung aktiv sind.
Ja, jetzt wird es schon fast transzendent und philosophisch, das passt ganz gut zu dem Thema, dass Sie da auch, finde ich, bei Ihrer Vorlesung auch fast philosophisch werden, nämlich die Gerechtigkeit des Fußballs, das hatte ich vorhin schon mal locker anmoderiert. Das fand ich wirklich, wirklich interessant, dass Sie sagen, Fußball ist verdammt ungerecht. Und das ist gut so. Vielleicht dazu mal ein Wort, wie das zusammenpasst.
Ja, Fußball ist sozusagen intrinsisch ungerecht. Mit intrinsisch ungerecht meine ich, beim Fußball fallen relativ wenig Tore, 3 Tore im Schnitt. Und das ist deswegen ungerecht, weil dadurch auch eine schlechtere Mannschaft mal eine Chance hat zu gewinnen. Also wenn zum Beispiel 60 Tore im Schnitt fallen, wie im Handball, da ist es so, wenn eine Mannschaft mal durch Zufall 2-0 vorne liegt, ja, dann wird die bessere Mannschaft am Ende schon gewinnen. Es fallen ja 60 Tore im Schnitt. Aha. Das heißt, im Handball kommt es nie vor, dass ein Zweitligist im Pokal mal einen Erstligisten schlägt. Oder dass eine Mannschaft aus der unteren Tabellenhälfte mal eine Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte schlägt. Das kommt nie vor.
Ja.
Im Fußball erleben Sie das immer, dass der Tabellenletzte mal auch den Tabellenersten schlägt. Also, bei diesen wenigen Toren kommt sowas immer mal vor.
Ja.
Und das bedeutet, der Fußball ist halt interessant, weil so wenig Tore fallen. Und damit aber auch ungerecht, weil wir ja sagen würden, die wirklich bessere Mannschaft soll doch auch gewinnen. Das ist doch auch eine Form von Gerechtigkeit. Die sind ja besser. Die sind ja auch objektiv besser. Dann sollen sie doch auch gewinnen. Und deswegen ist eigentlich das Allerungerechteste am Fußball die Tatsache, dass so wenig Tore fallen und dass es deswegen so wenig entscheidende Szenen gibt. Wenn man wirklich den Fußball gerechter machen will, das ist ja immer eine große Diskussion, wenn das wirklich das Ziel wäre, Fußball gerecht zu machen, dann wäre meine Empfehlung, die Tore größer zu machen. Dann endet das Fußballspiel nicht 2-1, sondern 54-52. Das ist dann gerecht. Wenn dann mal eine Abseitsposition nicht richtig entschieden wird, ja gut, bei 52 Toren macht das doch nichts aus.
Ja, bei 1-0 schon. Mhm.
Bei 1-0 kann das schon die entscheidende Szene sein. Deswegen wundert mich diese Gerechtigkeitsdiskussion im Fußball, weil das Spiel ist von den Regeln her ungerecht. Und in diesem und weil so wenig Tore fallen, es gibt keine andere Sportart, in der so wenig Tore fallen. Sie lassen sich also beim Fußball auf ein ungerechtes Spiel ein und beklagen sich dann am Ende darüber, dass es ungerecht ist. Das ist das, was ich von der Logik her nicht verstehe.
Ja, gibt es noch ein anderes Maß, weil sie sagt, das ist das ungerechteste Spiel. Ne? Gibt es da noch ein Maß für Ungerechtigkeit? Steckt da intrinsisch im Fußball noch irgendwo Ungerechtigkeit drin an der Stelle?
Naja, die wesentliche Ungerechtigkeit kommt eben dadurch zustande, dass sie den großen Zufall im Fußball haben. Und der Zufall im Fußball kommt auch zum Beispiel durch die Distanzen zustande, dadurch, dass der Ball so große Strecken zurücklegen muss. Mhm. Da machen sich nämlich kleinste Fehler, die man beim Schießen macht, vergrößern sich halt über eine große Strecke. Ja, ja. Und deswegen ist es natürlich klar, dass ein Spieler niemals den Ball immer in den Winkel schießen kann, sonst wird das ja machen.
Ja, passiert leider nicht. Jede Ecke kommt perfekt auf den Kopf, ja. Mhm.
Ja, also auch das ist natürlich so. Das heißt, talentierte Spieler sind halt nicht so gut, dass sie immer aus 16 Metern die Latte treffen zum Beispiel. Nein, wir haben auch eine große Streuung, wie jeder andere Spieler auch. Vielleicht eine etwas kleinere Streuung. Also wenn sie sich zum Beispiel von 16 Metern 100 Mal versuchen, die Latte zu treffen, dann treffen sie vielleicht zweimal die Latte von 100 Schüssen. Aha. Messi trifft vielleicht 10-mal die Latte. Also 5-mal mehr als sie. Ist ja auch Messi. Aber die entscheidende Aussage ist, 90-mal trifft er auch daneben.
Ja. Weil die Abweichung mit der Länge, Strecke dazu
nimmt.
Ne?
Mit der Strecke nimmt diese Abweichung zu.
Das heißt, dann sollte man idealerweise kurze Schüsse machen, oder?
Naja, was hat sich denn durchgesetzt? Das Kurzpassspiel, ja, was ja Barcelona eingeführt hat und was jetzt die ganze Welt spielt, was ja auch Jogi Löw mit unserer Weltmeistermannschaft gespielt hat. Genau. Wenn sie so gute Spieler haben, die so schnell sind und dieses Kurzpassspiel hinkriegen, dann ist das natürlich überlegen, weil das Fehler minimiert. Das nimmt sozusagen diesen Zufallscharakter aus dem Spiel raus und sorgt dafür, dass die besseren Mannschaften auch häufiger gewinnen. Leider.
Oha.
Ja, also das hat man rausgekriegt und das ist klarerweise zu erkennen. Natürlich, wenn sie gute Spieler haben, sollten sie Kurzpassspiel spielen. Ist doch klar, tun sie Mannschaften ja auch mit den guten Spielern.
Ja, dennoch bleibt, dass der Fußball per se ungerecht ist und es eigentlich müßig ist, sich über die Ungerechtigkeit dieses Spiels zu beklagen. Aber dennoch erhitzen sich ja die Gemüter bei einer WM zum Beispiel, vor allem bei der Frage, ob der Ball drin oder nicht drin war. Haben Sie einen Hinweis, um die Gemüter zu beruhigen? Also so ähnlich wie, ärgert euch nicht, dass es ungerecht ist, sonst wird es keinen Spaß machen.
Ja, also das hat man ja heutzutage mit dem Ball drin oder nicht drin. Das macht man ja auch mit Torlinientechnologie. Ah. Grobe Fehler passieren da nicht. Aber man sollte sich von den Bildern übrigens auch nicht blenden lassen. Als Physiker sage ich, dass es natürlich für jede Messung auch eine Messungenauigkeit gibt. Und die ist bei der Torlinientechnologie immerhin auch ein halber Zentimeter.
Ach ja.
Also so genau ist es dann auch nicht, wie Ihnen diese Bilder das suggerieren wollen. Auch beim Abseits ist es völlig absurd, was da gerade geschieht. Das ist komplett absurd. Da haben Sie immer eine Messungenauigkeit von bestimmt 10 Zentimetern drin.
Das ist schon ein halber Fuß, oder?
Das ist ein halber Fuß und heutzutage wird Abseits mit auf Nasenspitzengenauigkeit bestimmt. Das ist kompletter Unsinn. Also erstens ist es Unsinn aus technischen Gründen, weil sie ja eine gewisse Abtastrate der Bilder haben, nämlich 50 pro Sekunde. Allein daraus können sie sich einen Riesenfehler ausrechnen, den sie machen. Und dann haben sie noch den physikalischen Grund, weil sie den Abspielzeitpunkt gar nicht genau bestimmen können, weil der Ball ungefähr eine Hundertstel Sekunde an ihrem Fuß klebt.
Okay,
das heißt, den Zeitpunkt des Abspiels können Sie gar nicht genau bestimmen. Und in dieser Hundertstel Sekunde bewegt sich ein Mittelfeldspieler 10 Zentimeter weiter. Also es ist physikalisch kompletter Unsinn, der da gerade passiert mit dem VAR. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich gucke mir das mit einem gewissen Amüsement an.
Also Amüsement des Physikers, oder?
Mit dem Amüsement des Physikers, mit Mehrfachamüsement. Erstmal der Physiker, der sagt, die Physik sagt mir, das geht nicht so genau. Es geht technisch nicht so genau, wie mir das da gesagt wird. Und dann macht man ja angeblich den Videobeweis, damit das Spiel gerechter wird. Aha. Ja, und darüber kann ich ja auch nur lachen.
Aha. Ja, über die Gerechtigkeit in einem grundsätzlich ungerechten System, jawohl, ja.
Und das ist vielleicht die Erklärung, warum kein Trainer bei mir nachfragt und kein Fußballexperte, weil die das natürlich alle anders sehen.
Ja, das könnte sein, ja. Aber Marco Bode hat sich gemeldet. Aber vielleicht wusste er dann, ja, aber immerhin. Wo wir gerade beim Fernseher sind, fällt mir ein, wie verbringen Sie denn die WM? Jedes Spiel?
Ich muss mal sehen, was ich da, ja, ich werde mir dann natürlich die Spiele angucken, das schon. Also was ich zum Beispiel nicht mehr gucke, ist Champions League.
Ja.
Und zwar aus dem Grund, ich glaube, der Wettbewerb im Fußball, den wir jetzt sehen, also ich bin natürlich ein Fan der Bundesliga, klar, ich finde also den Fußball in der Bundesliga oder fand den eigentlich immer relativ spannend. Ich glaube aber, dass das Geld, was von außen reinkommt in eine solche Liga, dramatisch den Wettbewerb verzerrt. Und das erleben wir ja auch. Das sehen Sie ja in jeder Liga in Europa. Gibt es so 3-4 Mannschaften, die sich oben festgesetzt haben. Und das sind die Mannschaften, die sich dann wieder für die Champions League qualifizieren, die noch mehr Geld reinholen und damit den Wettbewerb langsam komplett zerstören. Denn wenn Sie in einem Spiel wie Fußball, was eben so auf dem Zufall basiert, also was wirklich so erratisch eigentlich ist, und was ja auch wirklich seine Schönheit daraus bezieht.
Wenn dass es sie dann, Überraschungen gibt, nicht?
Genau, wenn sie dann aber eine Mannschaft haben, die in den letzten 12 Jahren 11-mal deutscher Meister geworden ist oder sogar in den letzten 13 Jahren 12-mal, dann sehen sie, dass es in die falsche Richtung läuft. Wenn sie in einem Sport, in dem der Zufall eingebaut ist, den Zufall dadurch ausscheiden lassen, dass eine Mannschaft einfach so viel besser ist, dass sie auch dieses Rauschen des Zufalls übersteht,
ja,
dann geht der Sport langsam kaputt. Und das passiert natürlich durch diese Ungleichverteilung des Geldes. Ich meine, das ist aber auch eine Mindermeinung, denn die Stadien sind voll, die Leute finden das offenbar gut. Ja, die Leute finden das offenbar einen total tollen Wettbewerb, wenn sie da um Platz 4 oder 5 spielen, Champions League oder nicht. Das scheint die Leute ja auch ins Stadion zu ziehen. Ja. Mich nicht. Also ich bin da, und deswegen halte ich eben diese Champions League, das ist der Tod der nationalen Ligen.
Ja.
Und es wäre konsequent, wenn man tatsächlich eine solche Superliga einführen würde, mit Real Madrid, mit Bayern, mit Barcelona, das wäre in der Zwischenzeit konsequent und das würde ich auch gar nicht schlecht finden. Und ich meine, wenn Sie mal gucken, als die Bundesliga eingeführt wurde, hat man auch gesagt, boah, es gibt nicht mehr diese tollen Lokalderbys, das ist alles ganz schlimm und so weiter. Und jetzt sind wir halt beim nächsten Schritt angekommen. Diese Mannschaften wie Bayern München, die wollen doch gar nicht mehr gegen Augsburg und die anderen spielen. Die wollen doch gegen Real Madrid, gegen PSG und was weiß ich nicht alles spielen. Dann sollen sie es doch tun. Das würde ich konsequent finden. Das wäre doch dann auch okay. Die hätten dann ihre eigene Liga, aber würden jetzt nicht so unsere Liga, also das ist ja jetzt ein verzerrter Wettbewerb, das macht doch keinen Spaß mehr, da dann zu gucken. Das ist so ein bisschen der Punkt.
Naja, woraus ziehen Sie dann Ihre Freude? Sie beim Fußball, bei der Bundesliga, Sie sind Dortmund-Fan, ja, oder?
Nee, bin ich nicht. Ich bin VfB Stuttgart-Fan und ja. Ich beziehe meine Freude aus dem Auf und Ab. Jetzt sind wir mal gerade mit dem VfB Stuttgart in einer Aufphase, aber ich habe da auch schon ganz andere Zeiten erlebt.
Das heißt, da steckt die Überraschung und der Zufall wieder so ein bisschen drin, ne?
Der Fußballfan muss weinen können.
Ja. Oder freuen.
Oder sich auch freuen können. Aber schon Bayern München ist deutscher Meister geworden. Die Meisterparty war ja irgendwie doch. Ja, da würde ich sagen, wenn Sie ein Verein sind wie Bayern München, also es gab mal eine Meisterschaft von den Meisterschaften, da ist Bayern Meister geworden. Ich glaube, da war Kovac, der Trainer. So. Und sie sind gerade Meister geworden und dann wurde der Spieler Kimmich interviewt. Und der Spieler Kimmich sprach von einer total verkorksten Saison. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Die sind Meister geworden und der Kimmich sprach von einer total verkorksten Saison. Warum? Weil man halt in der Champions League relativ früh ausgeschieden war, im Pokal war man ausgeschieden. Man ist aber Meister geworden. Und es war trotzdem eine total verkorkste Saison.
Die Freude war nicht allzu groß bei Joshua Kimmich. Jawohl, gut.
Das ist doch Wahnsinn. Ich meine, wenn das interessanteste Spiel der Saison für Sie oder das erste interessante Saisonspiel für Sie ist doch das Viertelfinale der Champions League für die Bayern. Davor, das ist doch alles Geplänkel.
Wow. zurück zur Physik des Fußballs. Kurz nochmal. Eins habe ich noch, was ich unbedingt fragen wollte. Ich hatte gesehen, dass Sie gesagt haben, Zahl der Spieler ist auch so eine Sache. Und ja, dass sie hier durchaus Männer- und Frauenfußball unterscheiden. Sprich, ja, es wäre nicht schlecht, wenn die Frauen eine Spielerin mehr auf dem Platz hätten.
Zwei.
Was hat es damit auf sich?
Ja, also man kann sich so ein bisschen fragen, so die Größe eines Fußballplatzes wird ja sicherlich was mit der, erstmal hat die was mit dem Spielgerät zu tun, also wie weit fliegt so ein Ball? Das kann man sehen, dass die, dass in den Sportarten die Größe der Plätze so ein bisschen abgestimmt sind auf die Länge, wie weit sie das Spielgerät treiben können. Das ist bei vielen Sportarten zumindest so, nicht bei allen, aber bei vielen. Aber der Platz hängt sicherlich auch davon ab, oder die Größe des Spielfeldes hängt davon ab, wie viele Spieler Sie haben. Und umgekehrt, wenn Sie eine bestimmte Zahl von Spielern haben, dann würden Sie die auf eine bestimmte Spielfläche tun. Aha. Sie können zeigen, dass so ein Fußballspiel, oder dass wir uns an ein Fußballspiel gewöhnt haben, an dem sozusagen ein Spieler im Durchschnitt, wohlgemerkt im Durchschnitt, den Ball ungefähr 3 Sekunden lang hat. Eine Sekunde zum Annehmen, eine Sekunde zum Schauen und eine Sekunde zum Abspielen.
Das ist wenig.
Das ist im Durchschnitt. Manchmal ja viel kürzer, wenn er ihn direkt weiterspielt. Manchmal auch viel länger, wenn er dribbelt. Im Durchschnitt. Das ist so eine Zahl, ungefähr 3 Sekunden. Das ist auch schon gemessen worden. Und dann empfinden wir ein Fußballspiel als flüssig. Und das können wir in Verbindung bringen mit der Größe des Platzes, und da spielt dann wiederum die durchschnittliche Geschwindigkeit der Spieler eine Rolle. Nun sind aber Frauen 10% langsamer als Männer. Und das ist so. Das geht von der Leichtathletik bis zu anderen Laufdisziplinen. Frauen sind 10% langsamer als Männer. Und diese Langsamkeit in der Geschwindigkeit sorgt dafür, dass eine Frauenmannschaft den Platz nicht so stark abdecken kann wie eine Männermannschaft. Und das bedeutet wiederum, dass in einer Frauenmannschaft eine gute Spielerin sich stärker bemerkbar macht als in einer Männermannschaft ein guter Spieler.
Sprich, den Ball länger am Fuß hat, oder?
Länger am Fuß hat oder auch eben ihre überlegene Technik besser ausspielen kann. Es macht sich einfach stärker bemerkbar, da, wenn sie eine gute Spielerin haben, als ein guter Spieler im Herrenbereich.
Naja.
Weil die Frau hat auch dann mehr Platz. Die hat ja auch mehr Platz, etwas Planvolles zu tun. Und das sehen Sie auch. Im Frauenfußball fallen nämlich im Durchschnitt mehr Tore als im Männerfußball. Und mehr Tore sind eben nicht gut. Mehr Tore sorgen dafür, dass die Ergebnisse vorhersagbarer sind.
Wie vorhin besprochen.
In der Frauenfußball-Bundesliga hat es, glaube ich, bisher 36 zweistellige Ergebnisse gegeben. 36. Bei den Männern hat es, glaube ich, bisher 6 zweistellige Ergebnisse gegeben.
Okay, ja.
Obwohl die Männerbundesliga doppelt so lange existiert wie die Frauenbundesliga. Und daran sieht man, da machen sich Leistungsunterschiede zu stark bemerkbar. Und deswegen muss man sozusagen 2 Spielerinnen mehr auf das Spielfeld stellen, damit die Räume enger werden und damit auch nicht so viele Tore fallen. Damit die Ergebnisse nicht so planbar werden. Das hat sich im Frauenfußball deutlich verbessert, muss man sagen. Also,
inwiefern?
Naja, es fallen deutlich weniger Tore im Schnitt im Frauenfußball. Es gibt aber immer noch manchmal haarsträubende Ergebnisse. Also, da gibt es ganz häufig ein 8:0 oder irgendwie. Oder sind noch 2007, das ist jetzt ja schon über 20 Jahre her, ist, glaube ich, die deutsche Frauennationalmannschaft Weltmeister geworden. Mhm. Ohne Gegentor.
Oh ja, das gibt's sonst nicht. Ne?
Da können Sie sich drüber freuen, aber das zeigt doch nur, dass die anderen viel schwächer waren damals. Und Sie haben, glaube ich, ein Vorrundenspiel 13:0 gewonnen. Kann man sich natürlich drüber freuen, aber zeigt ja auch nur, dass da offenbar die Leistungsdichte nicht so hoch ist. Also es würde helfen, wenn man 2 Spielerinnen mehr auf dem Platz stellen würde, und das kann man auch mathematisch begründen, dass es genau 2 sein müssen.
Ja, Sie sagten was von Flüssigkeit des Spiels, hat dann damit auch was zu tun, ne? Denn, weil Sie sagten, diese 3 Sekunden sind eigentlich, da habe ich es recht verstanden, so das optimale Flüssigkeitsgefühl für ein Spiel. Das ist dann ja auch suboptimal sozusagen, wenn ich 11 Damen auf dem Platz habe, ne?
Ja, nun ist es so natürlich, was definiert man als Flüssigkeit des Spiels? Aber es ist tatsächlich so. Ja, aber auch das hat sich beim Damenfußball verbessert, weil der Damenfußball ist einfach auch athletischer geworden, ist deutlich athletischer geworden. Aber diese 10% Unterschied, die kriegen, werden sie nie hinkriegen. Und aber wenn man natürlich an denselben Regeln festhält wie im Männerfußball und auch auf denselben Plätzen spielt, ja, dann ist das natürlich schwierig. Wenn man aber sagen würde, nein, aufgrund der geringen Geschwindigkeit nehmen wir wenigstens eine Spielerin mehr, wie gesagt, mathematisch müssen es sogar zwei sein, dann hätte man dem Rechnung getragen.
Dann stellen wir das mal hier in den Raum. Man könnte es mal ausprobieren. Ein oder zwei Spielerinnen mehr. Mal schauen, wie sich es entwickelt in den nächsten Jahren.
Sie können umgekehrt auch sagen, dadurch, dass der Männerfußball immer athletischer wird, könnte man auch bei den Männern einen wegnehmen. Das wurde auch schon mal diskutiert.
Genau aus dem Grunde, Dynamik des Spiels wahrscheinlich.
Ja, wenn die Geschwindigkeit zunimmt, dann ist die Platzabdeckung natürlich einfacher und dann ist das Optimum nicht mehr bei 10. Ja, also das, wie gesagt, das wurde schon mal vor längerer Zeit diskutiert, ich glaube nach der WM in Italien, als die durchschnittliche Zahl der Tore, die pro Spiel gefallen sind, wirklich drohte unter 2 zu fallen. Das ist dann irgendwann auch mal zu wenig. Ein bisschen jubeln will man ja über ein Tor. Und da hat man sich überlegt, vielleicht liegt das daran, dass die Spieler in der Zeit zu athletisch geworden sind und dann streichen wir doch einen Spieler. Das wäre ein Hilfsmittel.
Das ist interessant. Also, das ist noch ein bisschen Bewegung im Spiel vom Videobeweis, den man, um es nüchtern auszudrücken, hinterfragen kann, bis zur Anzahl der Spieler oder Spielerinnen auf dem Platz. Die Frage muss sein, zum Schluss, wer wird Weltmeister?
Das kann ich Ihnen ganz konkret beantworten. Also, da habe ich auch schon eine eigene Theorie entwickelt. Aha. Und zwar habe ich sie genannt, die Plus-12-Theorie.
Aha. Die ist wie?
Die geht so. 54 ist Deutschland Weltmeister geworden. Mhm. Plus 12 ist 66 und da sind wir ins Finale gekommen. Ne? Mhm. 74 ist Deutschland Weltmeister geworden. Plus 12 ist 86 sind wir ins Finale gekommen. Mhm. 1990 ist Deutschland Weltmeister geworden.
Jawohl.
Plus 12, 2002 sind wir ins Finale gekommen. 2014 sind wir Weltmeister geworden. Plus 12 ist 2026. Also im Finale sind wir schon mal.
Das lässt hoffen. Vielen Dank dafür. Ja, ich danke Ihnen sehr für den Exkurs in die Physik des Fußballs bis hin zum Thema Zufall. Wunderbar. Vielen Dank.
Bitte, bitte. Hat mir großen Spaß gemacht.
Für alle Fußballfans gibt es auch etwas im aktuellen Heft von Bild der Wissenschaft und online auf wissenschaft.de. Zwei Experten vom Deutschen Fußballbund berichten im Interview, wie Neurotraining die Spieler mental fit macht. In der Juli-Ausgabe findet ihr außerdem ein Titelthema über das Klima der Urzeit und Antworten auf die Frage, wie der Kosmos Hitzephasen und Eiszeiten beeinflusst. Den Link zu den Artikeln findet ihr in den Shownotes. In der nächsten Podcast-Folge spreche ich dann mit Chiara Manfletti von der Technischen Universität München darüber, wie man den Weltraumschrott bekämpfen kann. Denn im All häuft sich immer mehr Müll an, der Satelliten und der Raumstation ISS gefährlich werden könnte. Über Feedback freuen wir uns jederzeit. Meldet euch gerne per Mail oder über Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.